Im Kriminalroman Nordwestschuld von Svea Jensen geht es um Love Scamming. Damit bezeichnet man eine betrügerische Handlung, bei der jemand versucht, von dir Geld oder andere Gegenstände zu bekommen, indem er dir vorgaukelt, dich zu lieben oder ein gemeinsames Leben in Aussicht stellt. Die meisten Love Scammer sind männlich, aber es gibt auch weibliche Heiratsschwindlerinnen. Natürlich kann man sich schützen, aber falls man doch mal in die Falle getappt ist, haben wir in Deutschland auch ein Strafgesetz. Ich spreche heute mit einem Juristen über den Paragraphen 263, der die Arten des Betrugs definiert und ein Strafmaß aufzeigt. Hallo Jan.
Grüß dich, Heike. Vielen Dank für die Einladung.
Im Roman hat eine Soko in St. Peter-Ording einen Fall, in dem eine weibliche Leiche gefunden wird. Die Ermittlungen führen zu einem Scammer, der eine hohe Summe erschwindelt hat. Ist die Sache denn eigentlich schon strafbar?
Ja, also es kommt drauf an. Also das Love-Scamming, das bedeutet Kontakt mit einem anderen Menschen aufbauen und diesem vortäuschen, dass man ihn liebt oder eine Beziehung mit ihm aufbauen will, um sich am Ende Geld oder andere Sachleistungen auszahlen zu lassen, ist natürlich, wenn man diesen Plan in die Tat umsetzt, strafbar. Das ist ein Betrug nach § 263 StGB. Und es kommt eben immer darauf an, wie weit der Tatplan schon fortgeschritten ist. Das heißt, das bloße Schreiben und jemandem vortäuschen, dass man ihn liebt, ist an sich noch nicht strafbar, sondern man muss noch gewisse weitere Akte in die Tat umsetzen, damit man sich da tatsächlich strafbar macht.
Ah, dann arbeiten wir uns jetzt mal ein bisschen vor. Okay, also der Betrüger in dem Buch, der hat ein gefaktes Profil im Internet und dann hat er auch noch einen gefälschten Pass, mit dem er nach Deutschland eingereist ist. Wäre das denn Grund genug für eine Festnahme?
Ja, also der gefälschte Pass, das ist ja ein falsches Ausweispapier und da normiert § 276 StGB, dass man sich strafbar macht, wenn man sich ein falsches Ausweispapier verschafft zur Absicht, zur Täuschung im Rechtsverkehr zu verwenden. Das bedeutet, wenn jemand ohne Einreisegenehmigung mit einem falschen Pass einreist, dann würde das zu einer Festnahme führen, ja.
Ah, sehr interessant. Okay.
Zudem verwirklicht man neben diesem 276 StGB natürlich auch noch eine Urkundenfälschung, weil so ein Ausweispapier auch eine Urkunde ist und genau das würde man eben auch noch vollenden.
Okay. Und unser Einreisender, der jetzt aus Afrika kommt, der ist auch noch ein sogenannter Bodypacker. Also der hat seinen Körper als Transportmittel für Rauschgift benutzt. Die Organisation, also für die er diese Übergabe macht, ist in Nigeria eine große Nummer. Und der Besitz von Heroin ist hier in Deutschland doch immer strafbar, oder?
Wenn du so fragst, der Besitz von Heroin ist in Deutschland immer strafbar, darauf kann ich nur mit Jein antworten. Denn strafbar als solches ist ja schon, also das ist ja ganz klar geregelt in § 29 im Betäubungsmittelgesetz Nummer 1, insbesondere es unerlaubt einzuführen und das tut man ja eben als Bodypacker. Das ist natürlich strafbar und zudem ist der Besitz nach 29 Nummer 3 Betäubungsmittelgesetz auch strafbar. Allerdings haben die Bundesländer, also die einzelnen Bundesländer nach § 31a Betäubungsmittelgesetz die Möglichkeit von einer Verfolgung abzusehen, wenn Menschen Drogen, Betäubungsmittel besitzen. Und ich glaube, du meintest in Schleswig-Holstein.
Genau, das spielt in Schleswig-Holstein.
Ja, in Schleswig-Holstein hat hiervon insofern Gebrauch gemacht, dass dort bei bis zu einem Gramm Besitz von Heroin von der Verfolgung abgesehen werden kann. Das ändert allerdings nichts an der Strafbarkeit. Also der Besitz ist trotzdem strafbar, wenn man das Heroin eben ohne Erlaubnis besitzt. Aber die Strafverfolgungsbehörde kann von der Verfolgung absehen. Aber um auf deine ursprüngliche Frage zu antworten, der Besitz ist strafbar.
Ja. Ah ja, vielen Dank. Okay, also jetzt hat dieser Nigerianer das Heroin unbehelligt an andere Dealer verkauft, also es ist weg und widmet sich nun noch seinem zweiten Auftrag. Und das war das Abholen von Wertgegenständen und Bargeld von seinem Betrugsopfer. Und die Absicht, reicht das jetzt aus, also was wir vorhin schon gesagt haben, für eine Festnahme?
Ja, das hatte ich ja vorhin schon mal kurz angerissen. Also es kommt eben darauf an, wie weit sich die Absicht, das heißt der Tatentschluss, so nennen wir das im Strafrecht, schon manifestiert hat. Das heißt, hat er schon irgendwelche Handlungen vorgenommen, die entweder sogar zum Betrugstatbestand gehören, oder hat er Handlungen vorgenommen, die diesem unmittelbar vorgeschaltet sind? Und da er, so wie ich es verstanden habe, bisher erst mit dem Opfer geschrieben hat und sich vielleicht verabredet hat, ist das noch nicht strafbar. Nein.
Okay, und jetzt leiht er sich natürlich mit diesem falschen Pass auch noch ein Auto. Ist das auch noch anzurechnen?
Ja, also da gebraucht er ein weiteres Mal diesen gefälschten Pass. Das heißt, er verwirklicht eine weitere Urkundenfälschung. Deswegen ist er auf jeden Fall strafbar. Die Frage, ob er hier einen weiteren Betrug verwirklicht, lässt sich wieder nur beurteilen, wenn man seinen Tatentschluss kennt. Das heißt, will er das Auto, also das vermietete Auto bezahlen, oder will er den Vermieter täuschen und in Wirklichkeit das Auto kostenlos verwenden?
Ach so, ja, in diesem Fall hat er das einfach halt bezahlt, aber eben mit dem falschen Namen.
Ja, das ist dann in dem Fall kein Betrug, weil er eben dem Vermieter ja keinen Vermögensschaden zufügen will. Und deswegen hätten wir hier eine weitere Urkundenfälschung durch das Gebrauchen des gefälschten Passes, aber keinen Betrug.
Ah, okay. Und dann, also wir reden ja hier von einem fiktiven Krimi, das ist ja so nicht passiert, ne? Und dieser Scammer fährt jetzt also mit diesem geliehenen Auto. Also es ist auch nicht immer derselbe Scammer. Es sind mehrere Täter. Und dieser Scammer hier mit diesem Auto, der fährt jetzt zu seinem verabredeten Ort. Und ja, jetzt gerät er in einen Verkehrsunfall. Eine Frau fährt seinen Wagen an, also er hat gar keine Schuld. Und wie das nun mal in Deutschland halt dann so ist, also ganz häufig wird ja dann die Polizei hinzugerufen. Diese Frau ist auch total nervös halt und sagt, ja, ich rufe jetzt gleich mal die Polizei, das muss ja aufgenommen werden, ich bin schuld, ne? Und der Scammer, der ist total nervös und sagt, oh, bloß keine Polizei, nee, ist schon okay. Und weil sie nicht aufgegeben hat, hat er einfach seine Waffe genommen und sie mit dem Griff bewusstlos geschlagen. Das ist doch aber sicher wieder eine Straftat, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall eine Straftat. Also das Schlagen eines Menschen ist in aller Regel eine Körperverletzung, weil man ihnen eben Schmerzen zufügt. Und da es hier mit dem Griff einer Waffe getan hat, würde man auf jeden Fall auch zu einer Qualifikation kommen, und das wäre dann eine gefährliche Körperverletzung nach Paragraph 224 Absatz 1 Nummer 2 StGB. Das heißt, es wird höher bestraft oder hat ein höheres Strafmaß als die normale Körperverletzung. Man könnte sich jetzt drüber streiten, ob er diese Körperverletzung jetzt mit einer Waffe vollendet hat, weil er die Waffe, also die Schusswaffe, ja nicht bestimmungsgemäß durch Abgabe eines Schusses verwendet hat, sondern als Schlaginstrument. Es kann aber dahinstehen, weil es in jedem Fall ein gefährliches Werkzeug wäre. Und ja, das fällt beides unter diesen Paragraph 224 Absatz 1 Nummer 2. Das heißt, wir hätten hier eine gefährliche Körperverletzung.
Okay, und wenn das jetzt alles eine Person wäre, dann würde das sicherlich schon für ein paar Jahre reichen, oder?
Ja, das Strafmaß lässt sich jetzt so pauschal ohne weitere Informationen zum Background des Täters, aber auch zu den Tatfolgen und so weiter schlecht einschätzen, weil das immer die konkreten Umstände der Tat immer maßgeblich dafür sind, wie hoch die Strafe eines Täters ausfällt. Das heißt, insbesondere ist er vorbestraft natürlich, zeigt er sich reumütig, was für Folgen hat er dem Opfer herbeigeführt. Und ja, das muss man eben immer alles abwägen, um dann eine genaue Prognose für das Strafmaß erstellen zu können. Und wenn man eben diese vorliegenden Umstände hier miteinander abwägt, nämlich zum einen, dass der offensichtlich einer Bande, du meintest du vorhin, eine
Eine Organisation, genau.
nigerianische Drogenorganisation gehandelt hat, die das ja wohl auch auf einen längeren Zeitraum zur dauerhaften Erzielung von Gewinn tut. Das heißt, das ist eine Bande, die gewerbsmäßig handelt. Und da sieht eben das normale Strafmaß des 263 StGB, das heißt, der Betrug sieht nur eine Strafe von bis zu 5 Jahren vor und keine Mindeststrafe. Das heißt, in sehr milden Fällen gibt es dann auch einfach mal nur eine Geldstrafe oder eben eine Bewährungsstrafe. Aber in diesem Fall, wo die Täter bandenmäßig und gewerbsmäßig handeln, da sieht insbesondere der Absatz 5 des 263 vor, dass die Mindeststrafe nicht unter ein Jahr ist und bis zu 10 Jahren. Und wenn man dann noch die Drogendelikte, die Betäubungsmitteldelikte mit einbezieht, dann würde dem Täter hier sicherlich eine mehrjährige Haftstrafe drohen.
Ah, okay. Gut, dann wäre der einer von vielen, wäre dann ein paar Jahre aus dem Geschäft
Genau,
gezogen. Genau.
den sie schnappen.
Ja, also vielen Dank für die interessanten Informationen. Und dann ist mir noch ein Punkt wichtig. Also beim Krimi, beim fiktiven Krimi, hört es ja meistens mit der Verhaftung des Täters auf. Und bei diesem immer größer werdenden Problem, auch hier in Deutschland, ist es sicher gut, wenn auch die Opfer wissen, was einen Täter erwartet, oder? Weil viele Opfer, die scheuen sich ja dann davor, halt das anzuzeigen, halt, was ja dann auch nötig wäre, um so einen Täter zu bestrafen. Und dann kommt dann persönliche Sachen halt, dass sie sich entweder schämen, dass sie überhaupt drauf reingefallen sind. Was denkst du denn, würde jetzt ein Opfer zu dir in die Kanzlei kommen? Wie würdest du denn damit umgehen?
Also zuallererst würde ich dem Opfer beziehungsweise dann dem Mandanten oder der Mandantin versuchen, diese Angst oder diese Scheu zu nehmen, sich da von der Polizei Hilfe zu suchen, denn es ist absolut kein Einzelfall mehr. Es gibt tausende Fälle jährlich allein in Deutschland, wo gutgläubige Menschen diesen Organisationen auf den Leim gehen und das sind eben Profis. Und so blöd es klingt, die haben dieses Prozedere perfektioniert und agieren da wirklich hochprofessionell und da gibt es wirklich keinen Grund, sich zu schämen. Und zuallererst würde man natürlich dann diese Tat zur Anzeige bringen, Strafantrag stellen und dann alles Weitere den Strafverfolgungsbehörden überlassen erstmal.
Genau, eine weitere Möglichkeit wäre ja zum Beispiel auch zu einer Beratungsstelle der Kriminalpolizei zu gehen. Dort ist man auch wirklich in guten Händen und trägt dazu bei, dass es weniger Opfer in der Zukunft geben wird.
Ja, genau
Ja,
richtig.
vielen Dank, Jan, dass du dir die Zeit genommen hast und über das Strafmaß aufgeklärt hast.
Sehr gern.
Wenn ihr jetzt den Krimi Nordwest Schuld von Svea Jensen lesen wollt, schaut auch gerne auf meinem Blog https://fraugoetheliest.wordpress.com und lest die Rezension. Dort findet ihr außerdem ein Interview mit der Beratungsstelle in Hamburg über Prävention und die Verlinkung zur sechstägigen Blogtour mit den anderen interessanten Themen rund ums Love Scamming. Ja, viel Spaß dabei!